Vater unser im Himmel. Wie viele von euch wollten gerade einsteigen? Ein bekanntes Gebet, ein berühmtes Gebet, das Vater unser. Ich würde sagen, weltweit berühmt. Wir lernen das früh und können es mitbeten. Das Vater unser. Ich würde heute wahrscheinlich eher sagen, unser Vater im Himmel statt Vater unser, so grammatikalisch. Aber schauen wir uns doch mal genau an, was dort steht in diesem Kapitel, in Matthäus 6. Da steht unser Vater. Ich meine, es ist doch klar, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dass Jesus zum Vater Vater sagt, oder? Aber er sagt nicht mein Vater, sondern er sagt unser Vater. Und er sagt vorher in den Versen, bevor das Vater unser zu finden ist, sagt er, geh hin und bete zu deinem Vater. Zu deinem Vater. Ich finde das total bemerkenswert, weil er spricht davon, dass wir, die wir das hören, zu Gott Vater sagen können. Und tatsächlich ist Vater ein Begriff, den wir im Matthäus-Evangelium sehr häufig finden für Gott. Ganze 32 Mal steht dort unser himmlischer Vater. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber es ist tatsächlich ein Thema, was sich durch das Matthäus-Evangelium durchzieht. Und wir wollen jetzt eine Reihe haben, die wir heute starten und noch zwei weitere Sonntage, wo wir uns darüber Gedanken machen, was heißt das eigentlich? Gott ist Vater. Das Vaterherz Gottes. Und ja, die Bibel ist in einer Gesellschaft geschrieben worden, in der die sehr männlich dominiert war. Ich glaube nicht, dass Gott nur Vater ist. Tatsächlich glaube ich, dass er auch Mutter ist. Dafür gibt es tatsächlich im Alten Testament schon manche Verse, wo ein Vergleich von Gott mit einer Mutter zu finden ist. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen und nicht nur den Mann als sein Ebenbild, sondern den Menschen. Also finden wir beide Attribute in Gott. Und trotzdem steht da sehr häufig, Gott ist dein oder ist unser Vater. Jesus sagt in Matthäus 6, dass wir dieses Gebet nicht einfach vor uns hin sprechen sollen, Geplapper, sondern dass wir überlegen sollen, was wir sagen. Und wenn wir also das Vater unser beten, dann sollten wir uns also wohl bewusst machen, was wir dort beten. Was heißt es, Vater unser? Und ich würde behaupten, dass jeder von uns automatisch ein Bild in den Kopf bekommt, wenn er oder sie hört Vater. Denn wir sind geprägt von dem, was wir hier auf dieser Welt erleben, was wir hier sehen. Von unserem eigenen Vater, von unserer eigenen Mutter sind wir geprägt. Wir haben irdische Vorbilder, die uns beeinflussen. Und ich habe schon mal gesagt, hier in dieser Gemeinde sind wir 6 Generationen. Ein großer Reichtum an Generationen. Das heißt aber auch, dass wir sehr, sehr verschiedene Vorstellungen haben, wie ein Vater so sein sollte. Denn im Laufe der Zeit hat sich tatsächlich das Rollenbild komplett verändert. Also, lass uns mal kurz einen Blick drauf werfen, wie das so war. Während des Nationalsozialismus wurde es propagiert, wurde quasi Werbung dafür gemacht, dass Menschen möglichst früh heiraten und möglichst viele Kinder kriegen. Da ging es aber nicht um Liebe oder sowas, sondern eigentlich quasi nur um den Fortbestand des deutschen Volkes. Das war quasi eine Pflicht, Kinder zu kriegen. Dann natürlich während des Krieges sind viele Menschen gestorben, gefallen, in Gefangenschaft geraten. Familien sind zerstört worden. Das hatte natürlich auch einen Einfluss darauf, wie Kinder aufgewachsen sind. Und für die Frauen bedeutet das in vielen Fällen, dass in der Wirtschaft, wo Stellen frei geworden sind, weil Männer fehlten, die Frauen nun auch einen Beruf ausüben mussten, damit irgendwie Geld nach Hause kommt und damit die Wirtschaft am Laufen gehalten werden kann. Als dann wieder genug Männer nachgewachsen sind oder aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind, wurden die Frauen wieder aus diesen Berufen herausgetrieben. Und die Männer haben wieder die Rolle eingenommen des Versorgers, derjenigen, der halt arbeiten geht. Und die Frau war dafür wieder zuständig für den Haushalt und das Erziehen der Kinder. Eine ganz klare Trennung. Ich muss zugeben, wenn ich mir heute Werbung angucke von den 1950er und 60er Jahren, das kommt mir sehr, sehr befremdlich vor. Ja, wenn da Werbung gemacht wird, kaufe dieses Produkt, denn, liebe Frau, du machst dadurch deinen Mann glücklich. Wenn er nach Hause kommt, überrasche ihn doch mit einem Dr. Oetker oder anderem Produkt, Kuchen oder was auch immer. Es kommt mir total befremdlich vor. Und so wie mir das befremdlich vorkommt, kommt wahrscheinlich dem einen oder anderen die heutige Gesellschaft sehr befremdlich vor. Heute geht es ganz viel um Emotionen. Ganz viel um Liebe, verliebt sein. Und wenn man sich nicht mehr liebt, dann trennt man sich. Und Ehe hat nicht mehr den Stellenwert, die es mal hatte. Tatsächlich gibt es so viele Alleinerziehende wie noch niemals zuvor. Paare finden sich, haben schon eigene Kinder, bringen sie mit und es entstehen sogenannte Patchwork-Familien. Das gehört heute zum alltäglichen Bild dazu. Und um das mal in Zahlen festzumachen, die Kinder, die außerhalb der Ehe geboren worden sind, 1960 waren das, lasst mich nicht lügen, 5,8%, glaube ich. 2006 30%. Ihr seht also, dass die Ehe, dieses klassische Familienbild von früher, heute eigentlich gar nicht mehr so sehr existiert. Und das macht natürlich nicht nur was mit den Paaren, mit den Eltern, sondern eben auch mit den Kindern. Das macht was mit uns, die wir da drin aufwachsen. Wir sind geprägt von unseren Eltern. Und wenn wir also hören, dass Gott unser Vater ist, werden wir automatisch dieses Bild, was wir von unserem Vater haben, mit hineininterpretieren. Und wir werden geprägt. Um das zu verdeutlichen, habe ich heute Morgen zwei Rucksäcke mitgebracht. Ich weiß nicht, welchen Rucksack ihr lieber tragen wollen würdet. Ob den hier, den perfekt gepackten von Thorsten, oder meinen weniger gut gepackten hier. Ich ziehe den mal kurz auf. Dieser Rucksack wiegt ca. 25 Kilo. 2015 war ich mit dem vierten Musketier unterwegs. Das ist eine Männerbewegung, wo man tatsächlich für ungefähr 72 Stunden in der Wildnis ist, in der man auch den einen oder anderen Kilometer hinter sich bringt und dem man am besten sein Gepäck tatsächlich auf dem Rücken trägt. Und ich muss zugeben, ich war ein ziemlicher Anfänger. 2014 war ich zwar schon dabei und habe schon mal gelernt, okay, ich brauche einen besseren Rucksack, ich brauche bessere Schuhe. Aber so viel übers Packen habe ich noch nicht gelernt. Inzwischen weiß ich, die schweren Sachen sollten hier zwischen Hüfte und Schulter liegen und möglichst nah am Rücken. Nun war es aber so, dass ich 2014 so angesteckt war von dieser Erfahrung, die ich dort gemacht habe in den schottischen Highlands, dass ich gesagt habe, ich komme sehr gerne als Mitarbeiter mit. Und zwar als Fotograf. Und als Fotograf ist es natürlich toll, dass man Fotos machen darf. Der Nachteil ist aber, man hat noch mal locker 5 bis 10 Kilo Fotoequipment dabei. Was ja auch irgendwie durch die Wildnis kommen muss. Und da muss man ja auch immer wieder dran, weil man ja Fotos machen muss. Das heißt also, diese schöne Packtechnik von wegen am Rücken klappte nicht. Und auf einmal war das hier oben drin. Weil ich musste den Rucksack abstellen, rausholen, Fotos machen, wieder verpacken, weiter geht's. Und wie gesagt, so als Anfänger nimmt man viel Zeug mit, was man eigentlich nicht braucht. Wenn ihr euch Thorstens tollen Rucksack anseht, ich habe mir jetzt nicht gewogen, aber ich würde mal behaupten, 10 Kilo zu circa. Weil Thorsten einfach weiß, wie man packt. Und weil er weiß, dass gutes Equipment in der Wildnis hilft. Leichtes Equipment, was nicht viel Platz braucht. Und ich habe Zeug mitgenommen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber egal. Auf dieser Route gab es einen Moment. Da kam ein Leiter auf mich zu. Wir waren zu zweit unterwegs erst. Der kam auf uns zu und meinte so, kann ich einen von euch beiden das Gepäck abnehmen? Ich war sowas von erleichtert. Denn diese 25 Kilo, schlecht gepackten Kilo auf meinem Rücken, haben mich Kraft gekostet. Enorme Kraft. Auch jetzt hier auf dieser Bühne, die ja wirklich eben ist, habe ich keinen guten Stand. Und wenn ich jetzt also über unebenes Gelände laufen muss, das kostet Kraft. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar ich war, den Rucksack nur für ein paar Meter abgeben zu dürfen und endlich mal befreit laufen zu können. Was ich damit sagen möchte, ist Folgendes. Ich glaube, dass wir durch unsere Erziehung, durch unsere Prägung viele Dinge mitschleppen. Wie in so einem Rucksack, wie in so einem unsichtbaren Rucksack. Und die Dinge kommen so hinein in diesen Rucksack. Manchmal machen wir uns darüber überhaupt gar keine Gedanken, dass sie da sind oder wie sie verpackt sind. Wir tragen sie einfach mit uns herum. Sie beeinflussen uns, wie wir uns verhalten, anderen Menschen gegenüber, unseren eigenen Kindern gegenüber. Wenn wir uns also nie Gedanken darüber machen, dann würde es das Ganze unbewusst beeinflussen. Wir haben aber die Möglichkeit, tatsächlich mal aufzumachen und reinzugucken, was ist denn jetzt eigentlich wirklich drin? Und müsste ich vielleicht mal was davon abwerfen? Müsste ich vielleicht mal sagen, okay, da vergebe ich einer Person, was sie mir angetan hat. Diese Wunde, das lasse ich mal hinter mir. Oder diese Prägung, die ich mitbekommen habe auf dem Weg. Ich weiß, dass sie da ist, aber eigentlich will ich nicht diese Auswirkung, die sie auf mich hat, so leben. Und dafür braucht es manchmal tatsächlich ein genaues Hinschauen. Was ist da mir auf dem Weg mitgegeben worden? Und dann braucht es Geduld und manchmal auch professionelle Hilfe, die mit einem draufschaut, einen begleitet und sagt, hör mal, du kannst dich auch anders verhalten. Es ist dir zwar mit auf den Weg gegeben worden, aber lass uns das mal anders verpacken. Es ist so, dass wir gesellschaftlich geprägt sind von unseren Rollen. Ne? Als Eltern sind wir geprägt. Und gleichzeitig erleben wir als Kinder sehr individuelle Eltern. Und es kann sein, dass deine Eltern sich so verhalten haben wie in der Gesellschaft, das so üblich war oder ist. Es kann aber auch sein, dass sie sich komplett anders verhalten haben. Das weiß ich nicht. Das weißt nur du. Und nur du weißt, wie deine Eltern wirklich waren. War dein Vater für dich da? War dein Vater vielleicht Alkoholiker? Hast du vielleicht Gewalt erlebt zu Hause? Wenn du also jetzt liest und hörst, Gott ist dein Vater, wirst du dieses Bild, was du von zu Hause mitbekommen hast, automatisch übertragen. Und ich frage mich, ich frage dich, wie möchtest du ernsthaft verstehen und an einen Gott glauben, der sagt, ich bin dein Vater, ich liebe dich, wenn du das zu Hause nie erlebt hast? Wenn dein Gepäck etwas anderes sagt, wenn dein Gepäck davon geprägt ist, dass du im Stich gelassen worden bist, wenn du gelernt hast, dich nicht auf andere zu verlassen, weil die lassen dich sowieso im Stich. Wie willst du dann wirklich ernsthaft daran glauben, dass Gott für dich da ist und dir Kraft schenken möchte? Ich glaube, wir können das vom Kopf her verstehen, dass Gott sagt, ja, ich bin dein Vater. Aber was heißt das für uns im Inneren? Können wir das wirklich so annehmen? Und spiegelt das unser Glaubensleben wirklich wider? Manchmal ist es die Familie, manchmal ist es aber auch die Kirche, in der wir aufwachsen. Manchmal ist es das Gottesbild, was uns in Kirchen vermittelt wird, was uns prägt und so stark beeinflusst, dass wir davon nicht loskommen können. Wir haben, wie gesagt, 6 Generationen hier und ich freue mich ungemein über diese Vielfalt. In manchen Gemeinden, das kann man dann oft schon von außen erkennen, geht es ganz viel darum, der heilige Gott. Dem müssen wir dienen und wir müssen Gebote einhalten. In anderen Gemeinden geht es ganz viel um Emotionen und ne, Hände heben und was weiß ich, alles, was da vorkommt. Und ganz viel um stark Beziehung und weniger das andere. Ich glaube, wir können weder das eine noch das andere vernachlässigen. Beides gehört zu Gott. Gott ist ein heiliger Gott, dem wir dienen dürfen und der uns auch erziehen möchte, ja. Aber er ist auch der Vater, der uns persönlich begegnen möchte, der uns in den Arm nehmen möchte, der für uns da sein möchte, der eine Beziehung mit uns haben möchte. Wisst ihr, Matthäus 6 hatte ich am Anfang erwähnt. Matthäus 6 ist an Judenchristen gerichtet. Und die Juden waren es gewöhnt, dass man Gottes Namen nicht ausspricht. Man darf ihn nicht komplett aussprechen bzw. schreiben. So heilig ist dieser Gott. Und nun schreibt Matthäus über 30 Mal, Gott, unser himmlischer Vater. Das muss unglaublich revolutionär gewirkt haben. Ich möchte aus Römer 8, Vers 15 vorlesen. Und wer eine Bibel hat, kann sie gerne mit aufschlagen, die Stelle. 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in die ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Ich möchte das nochmal sagen. Und ehrlich gesagt, das ist eine Stelle, die würde ich mir persönlich, oder habe ich mir persönlich markiert in meiner Bibel. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater. Der Gott des Universums, der Schöpfer dieser Welt, der Allmächtige, ihn dürfen wir trotzdem Vater nennen. Und eigentlich nicht trotzdem, sondern weil wir den Heiligen Geist haben, dürfen wir ihn Vater nennen. Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir ihn Vater nennen. Und die Stelle geht sogar noch einen Schritt weiter. Hier steht, aber, lieber Vater. Aber ist ein aramäisches Wort und ist ein liebevolles Wort innerhalb einer Familie. Heute würde man bestimmt sagen, Papa. Papa. Wisst ihr, ich habe einen Bekannten, der hat als Kind schon zu seinem Vater immer nur Vater gesagt, beziehungsweise Vater. Für mich war das immer völlig befremdlich, bis ich irgendwann realisiert habe, die haben wirklich keine so gute Beziehung. Für mich als Kind war das total normal, meinen Vater mit Papa anzusprechen, weil wir eine gute Beziehung hatten. Und jetzt steht hier in der Bibel, jetzt können wir zu Gott kommen und ihn zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Papa, können wir zu ihm sagen. Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir Papa zu ihm sagen. Wie ihr wisst, habe ich selbst 3 Kinder. Die älteste ist 8, die jüngste noch 2. Und ich liebe es, nach Hause zu kommen. Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, Tür aufmache und das erste Kind mir schon so entgegenlaufen kommt, Papa! Und sich an mich schmeißt. Oder ich liebe es auch, einfach manchmal so die Arme auszubreiten, weil ich weiß, das Kind kommt auf mich zugelaufen. Ich kann es hochheben, einmal rumschleudern oder hochwerfen. Die lachen und freuen sich. Die vertrauen mir völlig. Und ich finde meine Kinder so toll, dass ich denen am liebsten die Bilder von denen der ganzen Welt zeigen möchte. Was sie Tolles gemacht haben. Und manchmal auch nur, wie süß die sind. Und ich frage mich, ist Gott, der himmlische Papa, wirklich so anders? Freut er sich nicht auch, wenn wir in seine Arme gelaufen kommen? Und möchte er nicht am liebsten auch der ganzen Welt ein Bild von dir zeigen? Und sagen, guck mal, was der kann. guck mal, wie toll sie aussieht. Ich glaube, er ist auch so. Er ist stolz und er liebt dich. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchte ich noch auf ein Gleichnis eingehen. In Lukas finden wir das Gleichnis, was ja den meisten von uns wahrscheinlich bekannt ist. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Für die, die es nicht kennen, ich fasse es kurz zusammen. Da geht es darum, dass ein Mann zwei Söhne hat. Diese zwei Söhne helfen im Haushalt, helfen bei der, beim Betrieb, beim bäuerlichen Betrieb. Und eines Tages kommt der eine Sohn und sagt, Papa, gib mir bitte jetzt schon mein Erbe. Ich möchte in die weite Welt ziehen. Und der Vater gibt ihm sein Erbe. Und dieser Sohn zieht aus und verprasst alles. Und als er in eine Hungersnot kommt, leidet er so sehr, dass er Schweine hirtet. Und am liebsten würde er das Futter der Schweine fressen, aber er darf nicht. Und in diesem Moment realisiert er, selbst die Arbeiter meines Vaters, denen geht es besser als mir in diesem Moment. Und er macht sich auf den Weg nach Hause und möchte seinem Vater sagen, bitte nimm mich wenigstens als Arbeiter in deinen Haushalt auf. Ich bin es nicht mehr wert, dein Kind genannt zu werden. Und er kommt nach Hause und der Vater erkennt ihn von Weitem, läuft ihm entgegen und freut sich, steckt ihm den Siegelring an, gibt ihm das kostbarste Kleid und feiert ein Freudenfest mit der ganzen Nachbarschaft. So sehr freut er sich, dass der Sohn zurückgekehrt ist. Floyd McClung, der das Buch Vaterherz Gottes geschrieben hat, sagt zu diesem Gleichnis, eigentlich müsste das Gleichnis nicht der verlorene Sohn heißen, sondern der wartende Vater. Und ich finde das ein ganz tolles Beispiel. Denn oft fokussieren wir uns ja auch darauf, ne, welche Rolle habe ich da drin? Aber Gleichnisse sind oft auch dazu geschrieben, um zu sagen, wie ist Gott denn eigentlich? Und hier haben wir einen Vater, der seinem Sohn seinen Wunsch erfüllt und sagt, ja, ich lass dich gehen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und wir können sagen, ja, ich möchte bei dir bleiben oder aber nee, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich möchte lieber ausziehen und meinen Spaß haben. Gott hat uns den freien Willen gegeben und geht dabei das Risiko ein, zu sagen, ich werde nicht mehr von den Menschen, die ich geschaffen habe, geliebt. Und was macht noch der Vater? Er wartet. Er erkennt den Sohn von Weitem. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Sohn wiederkommen würde. Und so wartet auch auf Gott, auf uns, auf dich und mich, dass wir uns ihm zuwenden. Und das Dritte ist, er nennt den Sohn wieder Sohn und feiert ein Freudenfest. Wahnsinn. Dieser Sohn, der sich eigentlich komplett gegen alles entschieden hat, wofür der Vater stand, wird wieder aufgenommen und erfährt keinen einzigen Vorwurf, sondern Annahme, Liebe und Freude. Gott freut sich über dich. Und egal, was du im Leben gemacht hast, egal, was du durchgemacht hast, egal, was du schon gesagt oder gedacht hast, Gott freut sich über dich und nennt dich sein Kind. Gott schenkt dir einen freien Willen, Gott wartet auf dich und er freut sich über dich, wenn du zu ihm kommst. Ich möchte nochmal fragen, was trägst du im Gepäck mit? Was hast du mitbekommen auf dem Weg? Was für ein Bild von einem Vater? Ist es vielleicht Zeit, mal abzusetzen und nachzugucken, wie diese Beziehung dich beeinflusst hat? Und ja, vielleicht bedeutet das, dass du erstmal deinem irdischen Vater verzeihen musst, weil er dich verletzt hat. Weil er dir quasi Dinge mit auf den Weg gegeben hat, die dir im Weg stehen, Gott in seiner Fülle zu erleben. Den himmlischen Vater, den perfekten Vater. Vielleicht hat er es alles mitgegeben. Aber das Tolle ist, wir dürfen zu Gott kommen. Und wir dürfen auf ihn zugerannt kommen. Vielleicht auch noch wankend unter dem ganzen Last, unter der ganzen Last, die wir mitbekommen haben. Aber er steht mit offenen Armen und sagt, hier stehe ich. Und ich nenne dich mein Kind. Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir ihn Papa nennen. Und ich möchte dich einladen, das auch in deinen Gebeten so zu formulieren. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen von euch schwer ist, ja. Aber wir dürfen ihn aber, lieber Vater, nennen. Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir Gott Papa nennen. Amen.